Zwischen die Seiten geflüstert, der Podcast. Setz dich zu uns aufs Sofa und wir reden zusammen über ein Buch aus unserem Bücherregal. Elisa?
Ja, Tobias?
Ich finde, wir sollten hier jetzt echt keinen Lukas draus machen.
Was bedeutet das denn?
Das ist eine Frage, die eine längere Antwort nach sich zieht. Das ist eine isländische Redewendung.
Aha.
Und zwar gibt es einen berühmten Hund in Island. Oder gab. Der ist inzwischen, lebt ja nicht mehr. Und es gibt eine relativ lange Geschichte zu diesem Hund, die sehr, sehr tragisch ist und ein paar Wendungen hat. Und ich fasse es jetzt mal ganz kurz zusammen. Also die Geschichte habe ich...
Ganz kurz, dieser Hund heißt dann Lukas?
Genau.
Okay.
Und ich glaube, es ist irgend so ein komischer Nacktpudel oder sowas. Und also ich habe die Geschichte aus dem, wie heißt der Podcast? Wild Wild Web Podcast, Geschichten aus dem Internet.
Mhm.
Und ich habe versucht eben das zu googeln und jetzt mache ich es gerade mega spannend und sage keinem, worum es geht, sondern rede nur drum rum. Ich habe versucht das zu googeln und habe es nicht gefunden im Internet tatsächlich.
Vielleicht, weil du kein Isländisch kannst.
Ja, aber deswegen ist es wahrscheinlich auch tatsächlich komplett unbekannt in Deutschland. Also ich habe es auf Deutsch gegoogelt, nicht auf Englisch. Ich wüsste nicht, was das jetzt bringen würde, wenn man das macht. Also was dabei rauskommen würde. Naja, und ich breite jetzt nicht die ganze Geschichte aus, keine Sorge. Dieser Hund ist verschwunden auf tragische Art und Weise oder entlaufen. Und dann gab es einen kleinen Skandal, weil man dachte, bestimmte Menschen hätten den Hund vielleicht sogar auf sehr tragische Weise umgebracht. Haben sie nicht. So viel spoilere ich jetzt mal zu der Geschichte. Der Hund ist später wieder aufgetaucht. Also es war dann eine falsche Information. Es ist insofern gut ausgegangen.
Okay.
So, jetzt wurde aber auf diesem vermeintlichen Täter an der Stelle sehr drauf rumgehackt. Und zwar, als man noch nicht wusste, dass der Hund noch lebt. Und der hat sozusagen in den Nullerjahren ungefähr, meine ich, spielte das so, relativ viele Shitstorms abbekommen und sehr viele böse Kommentare im Internet und so. Das muss echt unangenehm gewesen sein. Und da ist das Internet sozusagen zu seiner Zeit, so gut das eben schon ging, ohne die ganzen Social Media, wie wir sie heute haben, einfach mal heiß gelaufen in Island. Um dann am Ende festzustellen, ja, nee, wir hacken gerade auf den Falschen rum. Er kann gar nichts dafür, weil der Hund lebt noch.
Mhm.
Und die Geschichte, die dazu erzählt wurde, da wäre halt klar gewesen, dass dieser Hund tot ist.
Mhm.
So, und da hat sich dann in Island das Sprichwort draus gebildet. Jetzt lass uns da mal keinen Lukas draus machen. Wenn es irgendwo so, ja, zu heiß hergeht und man eigentlich jetzt auch gar nicht weiß, was los ist. Und ich finde, das ist eine total schöne Redewendung jetzt. Also, dass aus diesem tragischen Fall dann so ein Stück schöne Kultur gewachsen ist.
Das ist auf jeden Fall was, was sich alle mal zu Herzen nehmen könnten, ne? Mal nicht so oft einen Lukas aus irgendwas zu machen.
Genau so. Und für alle, ich wollte jetzt die Folge nicht komplett tot spoilern, um die es geht. Das ist aus dem Wild Wild Web Podcast, die Folge vom 5. Dezember 2004, Folge 9.
2004, das ist ja schon uralt. So lange gibt es den Podcast schon?
2024, Mann.
Ah, okay.
Zumal ich ja eben gesagt, habe ich eben gesagt, dass es 2007 passiert ist, oder habe ich nur Nullerjahre
gesagt? Du hast gesagt, in den Nullerjahren und das hätte jetzt auch 2002, 2003 sein können und dann haben sie direkt danach einen Podcast gemacht.
Nee.
Das wäre ja nicht unmöglich gewesen, aber doch eher unwahrscheinlich, nee, nee, deshalb habe ich gerade gestockt.
Ich glaube, es ist 2007 passiert, so um die Ecke. Aber
okay.
Ich mir nicht ganz sicher bin, hat es jetzt nicht dazu gesagt. So, und das fand ich irgendwie ein schönes Sprichwort, was ich hier mal ein bisschen bekannter machen wollte mit. Und die Geschichte ist auch ganz rührselig, kann man sich anhören. So wie du sagst, so man kann sich das auch ein bisschen zu Herzen nehmen, nicht überall einen Lukas draus zu machen. Also ich hoffe, dass die Folge so noch hörenswert bleibt, wenn man jetzt da reinhören möchte. Beziehungsweise muss.
Ist das,
ja?
Ist das, also benutzt man das nur, wenn es darum geht, dass man vielleicht nicht alle Informationen hat und deshalb so ein bisschen vielleicht noch nicht so aufdrehen sollte, oder ist das auch allgemein, um quasi auch wenn man irgendwie vielleicht alle Informationen hat, die Stimmung ein bisschen runterzukochen, um zu sagen, ey Leute, lass uns da jetzt mal nicht so sehr drüber aufregen, so wichtig ist es gar nicht vielleicht?
Oh, ja, ich kein Isländer bin, fragst du jetzt wirklich den Falschen?
Okay, hätte ja sein können, dass du das weißt, alles gut.
Ich vermute, es ist, wie es mit Sprichwörtern so ist, die entwickeln sich.
Mhm.
So ähnlich wie ich zum Beispiel sehr, sehr gerne privat auch das Sprichwort der Teufel scheißt dahin, wo schon der größte Haufen ist, benutze. Gut, dass wir einen Explicit-Text
haben. Ich glaube, ich habe noch nie gehört, dass du das gesagt hast. Und wir kennen uns schon eine Weile.
Na, dann hast du es immer verdrängt. Ich sage das durchaus.
Okay.
Und normalerweise meint man das ja so, dass wenn jemand reich ist, dann wird diese Person noch reicher.
Ach echt, so ist es eigentlich gemeint? Ich habe das jetzt eher in das Negative gedreht. Also wenn es jemandem schon scheiße geht, dann kommt immer noch was obendrauf.
Nee, das ist nämlich genau meine Variante von diesem Sprichwort. Insofern glaube
ja,
ich schon, dass du es gehört
Vielleicht
hast.
Vielleicht habe ich dich doch schon ein paar Mal das sagen hören und habe es bloß nicht so bewusst zur Kenntnis genommen.
Genau, und ich, also wenn ich Sprichwörter umdrehe, wird das an anderer Stelle auch so passieren.
Mhm.
Und deswegen glaube ich, dass da... Ja, also dass das wahrscheinlich auch seine eigenen Gepflogenheiten so annimmt. Und in 20 Jahren wird man auch nicht mehr so richtig wissen, wer Lukas war. Also die Jüngeren zumindest nicht mehr.
Mhm.
Eigentlich finde ich das total schön, den Gedanken, dass in 100 Jahren die Isländer auf ihrer Insel da sitzen, sich fragen, wer war eigentlich Lukas?
Aber lass da mal keinen Lukas draus machen.
Wahrscheinlich ist der Name in Island damit auch so ein bisschen verbrannt.
Ich wundere mich eigentlich gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass das ein Hundename ist.
Ja, keine Ahnung, wie verbreitet der Name Lukas jetzt wiederum in Island ist.
Also ich meine, wir können, also es gibt ja hier auch Hunde, die irgendwie Namen tragen, die auch Menschen tragen. Das kann ja immer passieren. Es ist nur irgendwie, weiß ich nicht. Also Lukas ist für mich schon eher so ein Name, den ich mit Menschen und nicht mit Hunden assoziiere. Aber das kann natürlich in Island ganz anders sein. Oder es kann halt einfach der eine Hund gewesen sein, sonst gibt es niemals Hunde, die so heißen. Aber dieser eine hieß halt Lukas. Ja, cool.
Ja, und weil ich dann natürlich versucht habe, das zu recherchieren, ich habe außer diesem Podcast keine Referenz darauf gefunden, auf die Schnelle. Also irgendeine KI hat mir noch gesagt, dass es vielleicht ein unbekanntes Sprichwort sein könnte oder so. Fing irgendwas an zu fabulieren, ungefragterweise. Aber
die KIs das halt so machen.
Genau. Leute, die einen Lukas aus den Sachen machen, und zwar ständig, sind einfach blind wie ein buchloser Mann.
Ist das ein weiteres isländisches Sprichwort? Oder hast
ja.
du dir das ausgedacht?
Nein, das ist auch genau ein weiteres isländisches Sprichwort, auf das ich gestoßen bin.
Blind wie ein buchloser Mann.
Und
aha.
Auf der Webseite hier, wo das steht, wird behauptet, dass Isländer sogar die meisten Bücher der Welt pro Kopf lesen.
Mhm. In Island gibt es auch, also auch wieder Hörensagen, korrigiert mich gerne, falls ihr euch besser mit isländischer Kultur auskennt. Aber anscheinend gibt es in Island die Tradition, dass zu Weihnachten immer Bücher verschenkt werden und man dann an Heiligabend sich auch noch quasi hinsetzt und Bücher liest. Also die Bücher, die man gerade geschenkt bekommen hat, dann sitzt man einfach da und jeder liest so in dem Buch, was er so bekommen hat. Was ich übrigens total schön finde, denn meine Familie macht das auch so. Also zumindest mein Bruder und ich.
Mhm.
Aber ja, also ich glaube, kann mir schon gut vorstellen, dass, also das passt irgendwie zu dem, was ich über Island weiß, dass da irgendwie Bücher eine größere Rolle spielen oder das Lesen allgemein.
Mhm. Ja, so viel zum Einstieg heute.
Mhm.
Wir sind heute wieder in einer Quatsch und Questions-Folge.
Hatten wir nicht gesagt, es ist eine Quatsch-Folge, aber keine Quatsch-Folge?
Ach so, mit Questions.
Genau.
Eine Kuh-Nicht-Kuh-Kuh-Folge.
Ich dachte, das heißt einfach Kuh-Folge.
Wir könnten es dann auch Mu-Folge nennen.
Wieso das denn?
Naja, weil Kuh und dann um die Ecke gedacht und dann versteht es keiner mehr.
Ja, das ist natürlich eine total gute Idee. Lass uns einfach Folgentitel benutzen, die einfach niemand verstehen kann. Das ist richtig gut. Das weckt bestimmt das Interesse.
Ja, was ist genau mein Humor? Ja. Also Leute, wir sind in einer Quatschen ohne Quatsch-Folge. Oder Quatsch ohne Quatschen? Nee.
Nee, Quatschen, aber nicht Quatsch.
Mit
also
Questions.
Vielleicht kommt auch ein bisschen Quatsch dabei rum. Das kann man bei uns nie so ausschließen. Aber es ist zumindest nicht originär als reiner Quatsch gedacht.
So, also wir reden ein bisschen über Bücher und Fragen, die uns so bewegen dazu. Und versuchen dabei nichts so hart zu spoilern, dass man irgendwie Angst haben muss. Und wenn doch, dann würden wir euch vorher entsprechend warnen. Ja, Elisa nickt zustimmend. Dann habe ich das richtig erklärt. Und dann kommen wir einfach auch mal zur ersten Frage. Welches Buch fandest du in letzter Zeit richtig gut? Also ein Buch, was du gelesen hast.
Also das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist eins, wo es nicht so viel Sinn macht, dass ich da jetzt noch drüber rede, weil da haben wir in der letzten Q-Folge schon drüber geredet, nämlich Atmosphere von Taylor Jenkins Reid. Hat man, glaube ich, in der Folge schon gehört, dass ich das richtig, richtig gut fand. Das klammer ich jetzt mal gerade aus. Dann ist eins, was ich in letzter Zeit gelesen habe, was ich auch sehr, sehr gut fand, von Ellie Crow. Das heißt, Make It Real, oder man könnte es auch verstehen als Make IT Real, so wie es geschrieben ist. Ich zeige es dir einmal kurz.
Ja.
Das ist eine Rom-Com, wo die Protagonistin eben in einem IT-Unternehmen arbeitet. Als, ja, ich weiß nicht ganz genau, was ihre Berufsbezeichnung ist, aber schon eine Person, die halt auch Software-Code schreibt. Und sie ist aber gleichzeitig auch, also das ist sozusagen ihr Hauptberuf, aber sie hat noch eine Nebentätigkeit, der sie nachgeht, nämlich, dass sie Liebesromane schreibt, also dass sie Autorin ist und Liebesromane, und zwar spicy Liebesromane schreibt, also schon sehr explizite Liebesromane mit Sexszenen. Und das soll auf der Arbeit keiner wissen, weil sie sowieso als Frau in diesem IT-Unternehmen, in dem fast nur Männer arbeiten, sowieso schon nicht so richtig ernst genommen wird und auch dauernd zum Beispiel übergangen wird, wenn es darum geht, irgendwie, wer leitet jetzt das Projekt und solche Geschichten. Und ja, dann kommt es dazu, dass sie, also das passiert ganz am Anfang, deshalb finde ich, das kann ich ruhig erzählen. Also sie ist dann quasi auf einer Lesung und also sie hat so eine, also wenn sie als Autorin hat sie auch ein Instagram-Profil und da tritt sie aber, also da sieht sie sehr anders aus als tagsüber, weil da schminkt sie sich, da trägt sie eine Perücke, da trägt sie Kontaktlinsen und sowas. Und das macht sie bei ihrer Lesung auch. Aber bei dieser Lesung taucht tatsächlich ein Kollege von ihr auf. Und zwar natürlich der Kollege, den sie so gar nicht ausstehen kann, weil der jetzt gerade auch die Projektleitung bekommen hat, die sie eigentlich haben wollte. Und der begleitet halt seine Schwester, die großer Fan von ihren Büchern ist. Und er sieht sie und er erkennt sie tatsächlich. Und ihr fällt auf die Stelle nichts Besseres ein, als zu behaupten, sie wäre ihre eigene Zwillingsschwester.
Ja.
So, und dann entspinnt sich daraus halt so eine, ja, amüsante Verwechslungsgeschichte sozusagen. Also das Buch ist abwechselnd aus ihrer Sicht und auch aus seiner Sicht beschrieben. Und ja, zwischen der Autorin und ihm entwickelt sich dann so eine Art Liebesgeschichte, oder also sie gehen zumindest mal auf ein Date und ja, es ist, mehr will ich jetzt dazu nicht erzählen, aber es ist ein sehr unterhaltsames Buch, finde ich, und hat aber trotzdem auch so ein paar, ja, auch wichtige Themen drin gewissermaßen, weil es halt auch viel drum geht, wie ist es als Frau in so einem männerdominierten Beruf zu arbeiten und was sind da irgendwie, ja, was sind da so Sachen, mit denen sie quasi täglich umgehen muss? Und wie löst sie das für sich sozusagen? Und ja, wie entwickelt sich das so für sie? Und ich habe es sehr, sehr gerne gelesen, hat viel Spaß gemacht.
Kurz und bündig. Ich finde es gut. Ich glaube, man hat so das Gefühl, in welche Richtung das geht. Und ich finde es aber schön, wenn man jemanden hat, der einem so sagt, ey, das Buch ist gut.
Mhm.
Und wenn ich jetzt, also ich habe gerade keinen Bock, eine Rom-Com zu lesen.
Das glaube ich echt nicht so dein Metier.
Naja. Ich habe damals auch Sophie Kinsella angeschleppt.
Das stimmt. Insofern könnte es sogar sein, dass dir das Buch gefällt.
Ist das so hart lustig, wie ich das andere damals fand? Wie hieß denn das Buch nochmal, das wir jetzt hier...
Ich glaube, du meinst Sag's nicht weiter, Liebling.
Ja, das meinte ich.
Das ist übrigens auch ein richtig gutes Buch, also falls ihr das nicht kennt, große Empfehlung.
Und da kann ich mich relativ bedingungslos anschließen. Es ist zwar ein bisschen albern, so, es ist halt der Kinsella-Humor, würde ich jetzt sagen, so der vom Schreibstil, aber ich habe es sehr geliebt.
Willst du dazu ganz kurz sagen, worum es da geht?
Ach, jetzt stellst du mich bloß.
Soll ich ganz kurz sagen, worum es da geht?
Sag du, worum es geht.
Okay, es ist schon lange her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Charaktere heißen, aber jedenfalls haben wir eine relativ junge Person, die in irgendeinem großen sie arbeitet in so einem großen Unternehmen auf so einer Junior-Position und ist da jetzt also nicht so krass erfolgreich. Und das ganze Buch beginnt damit, dass sie in einem Flugzeug sitzt und das Flugzeug Turbulenzen erlebt und zwar richtig krass und sie das Gefühl hat, scheiße, wir sterben jetzt hier. Und deshalb erzählt sie einfach dem Typen, der neben ihr sitzt, und das ist so ein krasser Geschäftsmann, der auch richtig gut aussieht und so, dem erzählt sie jetzt einfach alles Mögliche ohne Filter, also sowohl was sie irgendwie über ihre Beziehung denkt, als auch was sie für Unterwäsche trägt und sich fragt, ob sie nicht lieber andere tragen sollte oder dass sie immer noch in, keine Ahnung, Mickey-Maus-Bettwäsche oder irgend sowas oder Barbie, keine Ahnung, egal, irgend sowas lebt. Also so alle möglichen sehr intimen Details, die sie ihm dann so erzählt. Und dann stellt sich halt ein paar Tage später raus, dass er der große Oberboss von dem Unternehmen ist, in dem sie arbeitet. Und das ist dann für sie natürlich ultra peinlich. Und irgendwie findet sie ihn gleichzeitig aber auch sehr faszinierend. Und ja, dann entspinnt sich daraus eine sehr, sehr unterhaltsam geschriebene Liebesgeschichte.
Ja, also ich erinnere mich vor allem daran, dass ich einfach sehr, sehr viel lachen musste, wirklich. Also ich habe es für den Humor gelesen und nicht so sehr für die Liebesgeschichte, die war da zwar drin, aber ich habe einfach viel, viel gelacht oder geschmunzelt dabei. Und wenn man sich so einmal, wenn man sich so einmal auf den Humor einlässt, dann, dann kann man da viel lachen. Ich glaube, man muss einmal so reinkommen und dann, also einmal in der Stimmung sein, weiß ich nicht wie.
Aber also nicht, dass jetzt der falsche Eindruck entsteht. Ich fand nicht, dass es albern war.
Ja, halt so albern, wie du es gerade skizziert hast, diese Flugzeugszene zum Beispiel, wo sie dann da alles Mögliche erzählt. Das ist ja schon auf seine eigene Art und Weise eine alberne Situation, dass sie dann so losplappert.
Also ich finde, man kann das schon nachvollziehen, wenn du so denkst, das sind jetzt irgendwie deine letzten Minuten und du hast noch irgendwie noch Sachen auf dem Herzen, weil du sagen willst, ey, ich kann jetzt noch nicht sterben, ich habe noch nie XY getan oder so. Das finde ich jetzt gar nicht so weit hergeholt. Natürlich sind die Sachen, die sie dann sozusagen da sagt, das ist schon, glaube ich, schon bewusst darauf ausgelegt, dass es irgendwie auch ein bisschen lustig ist und dass man später damit in der Geschichte irgendwie was anfangen kann.
Ich glaube, das ist so eine Form also von Situationskomik. Und die Situation an sich ist irgendwie skurril, albern. Jetzt nicht abstrakt albern, nur dämlich. Es ist nicht so, dass die dann durch die Gegend laufen und Faxen machen und Grimassen ziehen, so nicht diese Form von albern. Aber ja, so eine Situation irgendwie, wo man von draußen drauf guckt und so ein bisschen denkt so, boah, nee, ey. Und vor allem würde ich an seiner Stelle halt so denken so, Alter, bitte nicht, halt die Fresse.
Ja, das kann ich natürlich, also ich glaube, ich würde das auch denken, wenn da jemand neben mir säße und mir so viele intime Details über sich erzählen würde, die ich gar nicht wissen will.
Das geht ja noch, wenn sie nur intime Details erzählt. Meine Güte. Wenn du aber gerade denkst, wir sterben hier, das Flugzeug macht hier gleich den Flattermann und dann macht's bumm und dann hält sie nicht die Klappe, das ist so, boah.
Ja, das Gute ist ja, er denkt ja nicht, dass sie jetzt sterben. Er ist da ja sehr ruhig und meint so, ja, nee, alles gut.
Klare Leseempfehlung von uns beiden an der Stelle.
Genau, und um das andere Buch kurz zurück, auf das andere Buch kurz zurückzukommen, weil du ja gefragt hattest, ob das ähnlich lustig ist. Ich würde sagen, es ist nicht ganz auf dem Lustigkeitslevel. Mhm. Hat dafür halt noch ein bisschen was anderes vielleicht. Wichtigere Themen sozusagen noch mit drin. Aber es ist auch unterhaltsam und schon auch einige sehr lustige Szenen, aber ich würde sagen, es ist nicht so lustig wie Sag's nicht weiter, Liebling.
Muss ich IT-affin sein, um das zu lesen?
Nein. Also es hilft, wenn du jetzt nicht denkst, boah, was ist das für ein Dreck? Das will ich nicht, also das interessiert mich so gar nicht. Aber du musst nichts davon verstehen oder nichts selber in der Richtung gemacht haben, um irgendwie mit dem Buch was anfangen zu können.
Ja, schön. Dann lassen wir das jetzt so stehen. Schreibt uns gerne, wenn euch das Buch gefallen hat, falls ihr es gelesen habt. Ja, ich glaube, das habe ich den Gedanken eben zu Ende geführt. Ich finde es immer gut, wenn man so ein Buch hat, was einen potenziell interessiert und man dann nochmal jemanden hat, der einem sagt, so ja, das kannst du wirklich lesen, das ist gut.
Ja, das finde ich auch immer sehr gut. Das versuchen wir mit unserem Podcast ja auch so ein bisschen zu bedienen.
Achso, ich dachte, wir quatschen einfach nur.
Ja, na klar, quatschen wir einfach nur, aber schon auch ein bisschen mit dem Ziel, dass Leute, die das hören, damit auch was anfangen können, oder? Also ich habe jetzt schon eigentlich immer, wenn wir jetzt unsere A- und B-Folgen haben, bringe ich schon eigentlich immer ein Buch mit, bei dem ich denke, das möchte ich Leuten empfehlen, weil das wirklich gut ist und dass man damit nichts falsch macht, wenn man das liest.
Na gut. Ich bin einfach zum Quatschen hier.
Das ist auch gut. Ich kann dir jetzt auch noch mehr Bücher von noch mehr Büchern erzählen, die ich gut fand in letzter Zeit.
Ja, aber ich will nur noch von einem hören.
Nur noch von einem. Oh, da muss ich mich jetzt entscheiden, weil ich hätte noch zwei. Dann erzähle ich dir von dem, was von dem ich glaube, dass es weniger bekannt ist. Und zwar ist das Payback's a Witch von Lana Harper.
Mhm.
Das ist das perfekte Buch, um es so um Halloween drumherum zu lesen, würde ich sagen. Also ein bisschen so herbstliche Vibes und auch tatsächlich Halloweenige Vibes, weil das spielt um Halloween tatsächlich. Und es geht um Hexen. Und zwar ist es in dem Buch quasi so, also es gibt Hexen, aber es sind nicht alle Leute irgendwie magisch begabt oder so. Und es geht um ein Dorf, in dem es so vier Hexenfamilien quasi gibt. Und die Protagonistin stammt halt aus einer von diesen Hexenfamilien, aber aus der magisch schwächsten Familie sozusagen. Also die anderen drei Familien sind so, haben so alle irgendwelche krassen magischen Talente und diese Familie jetzt nicht so arg. Und in dem Universum ist es so, dass man diese magische Kraft auch verliert, je weiter man von diesem Dorf weg ist. Also ja, und sie hat halt einige Jahre bevor dieses Buch spielt, hat sie das Dorf verlassen aufgrund von einer sehr hässlichen Trennung von ihrem Ex, der halt aus der mächtigsten magischen Familie in diesem Dorf kommt.
Mhm.
Und ja, hat sich dann eigentlich versucht, von diesem Dorf loszusagen und kommt jetzt zurück, weil es nämlich, es gibt so eine Art Wettkampf oder Turnier, könnte man vielleicht sagen, zwischen diesen magischen Familien. Das findet nicht so richtig oft statt. Ich weiß gerade nicht, was genau der Turnus ist. Und jedenfalls ist es dann immer so, dass die gewissermaßen die Erben, also die ältesten Kinder aus der Familie, die aber also aus einer gewissen Generation dann jeweils halt gegeneinander antreten und dadurch entschieden, also der Gewinner ist halt sozusagen, hat die Gewinnerfamilie hat dann für die nächste Zeit gewissermaßen das Sagen in diesem Dorf und wird auch, glaube ich, irgendwie von der Magie dann begünstigt oder wie auch immer, egal. Und jedenfalls die Familie der Protagonistin ist halt immer als Schiedsrichter quasi zuständig. Und sie kommt jetzt also zurück, weil es jetzt ihre Aufgabe ist, da Schiedsrichter zu sein. Und ja, dann geht es in diesem Buch eben viel um dieses Turnier, aber mit dem Twist, dass sie, also es wird dann halt auch ihr Ex da antreten und die Protagonistin wird dann von ihrer besten Freundin und einer anderen Person dazu überredet, gewissermaßen mit ihnen einen Pakt zu schließen, weil sie versuchen wollen, dafür zu sorgen, dass er das Turnier nicht gewinnt. So, deshalb Payback's a Witch. Also, ich glaube, der deutsche Untertitel ist auch Rache ist magisch oder so. Weil nämlich nicht nur sie da eine hässliche Trennung erlebt hat, sondern die beiden anderen, die sie, also ihre beste Freundin und die andere, quasi auch eine hässliche Geschichte mit ihm hinter sich haben, weil er nämlich mit ihnen beiden gleichzeitig was hatte. Und ja, jetzt wollen sie quasi aus Rache dafür sorgen, dass er diesen Wettkampf da nicht gewinnen kann, indem sie dann versuchen, dass die anderen beiden Familien sozusagen versuchen, sich gegen ihn verbünden und eben dafür sorgen, dass er nicht gewinnen kann. Und ja, das ist so im Wesentlichen der Plot. Ob das klappt, erzähle ich jetzt noch natürlich noch nicht. Und was ich aber, also was halt auch sehr wesentlich an dem Buch ist, das sollte man, glaube ich, vorab auch wissen, ist, dass es eben auch, dass sich da auch eine Liebesgeschichte entspinnt. Nicht zwischen der Protagonistin und ihrem Ex, das nicht, sondern mit wem anders. Und das fand ich tatsächlich richtig cool, weil ich wusste vorher nicht, was da genau passiert. Und hab so, also in den ersten Seiten gibt es halt eine Begegnung und da wird so eine Person so beschrieben, dass ich so gedacht habe, okay, also wenn das nachher die Person ist, in die sich unsere Protagonistin verliebt, weil es auch aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, dann ist es richtig gut gemacht. Wenn nicht, dann ist es mehr so ein, okay, warum beschreibt die Autorin diese Person so mit Blick auf deren Attraktivität und so. Aber es ist halt tatsächlich genauso und deshalb hatte ich dann so diesen Moment, wo ich gedacht habe, yes, das finde ich gut, das passt.
Mhm. Was für Magie ist in diesem Buch? Also es sind jetzt richtige Hexen und Magie hat irgendwie anscheinend begünstigt irgendwen oder so, aber wie fühlt sich die Magie da an?
Also es ist nicht so, und du sagst einen Zauberspruch auf oder sowas, sondern du kannst irgendwie gewissermaßen so, ja, so, das ist im Prinzip so deine Gedankenkraft, die dann irgendwelche Sachen machen kann. Und je nachdem, welche Familie, haben die halt auch unterschiedliche Talente. Also eine von den Familien kann halt quasi so Geister beschwören oder mit Toten reden und solche Sachen oder auch Dämonen beschwören. Und eine Familie ist halt eher so in Richtung Heilmagie und so und auch irgendwas mit so Kommunikation mit Pflanzen oder auch Pflanzen zum Wachsen bringen und sowas. Und ja, ich weiß gar nicht, was die Spezialität von der krassesten magischen Familie ist. Gefühlt können die einfach alles. Also halt so, ja, es sind dann so, ja, ich weiß gerade nicht, wie ich das gut beschreiben kann. Aber du hattest ja eigentlich gerade gefragt, wie sich die Magie anfühlt und nicht, wie sie funktioniert. Und sie fühlt sich schon so ein bisschen wie ein lebendiges Wesen, was man irgendwie, oder vielleicht fast schon, ohne dass es jetzt, also es wird nicht als eine Art Gott beschrieben oder so, aber es hat irgendwie fast schon sowas in Richtung so antike Götter oder so, wo man so denkt, man, also nicht, dass die da jetzt irgendwas beschwören, aber dadurch, dass es halt schon irgendwie so ein, ne, die Magie kann vielleicht den einen oder anderen irgendwie begünstigen oder dich im Stich lassen oder so. Hat es schon so ein kleines bisschen vom Gefühl her, ist es so ein bisschen so vielleicht wie so antike Götter, die man irgendwie versucht, ja, deren Gunst zu gewinnen.
Ja, immer die Sorte Magie, die ich am schwierigsten finde.
Bist du mehr so für Zauberbuchmagie oder so?
Ja, eher sowas, wenn ich irgendwelche abstrakten Wesen noch anbeten muss oder so, damit ich stärker werde.
Ja, aber also das ist nicht, also das passiert da nicht, ne? Also die beten jetzt nicht zu irgendwem, damit irgendwas passiert. Aber vom Vibe her fühlt es sich mehr so an, als würden sie irgendwen anbeten, was sie aber nicht tun, als dass sie irgendwelche Zaubersprüche aufsagen oder so.
Das heißt, die Sorte der Magie ist auch relativ weit weg von dem, was man aus Harry Potter so kennen würde.
Komplett.
Das ist ja schon echt so der Referenzrahmen geworden für Magie, ne?
Weiß ich nicht. Also sicherlich in unserer Generation das bekannteste Werk, in dem es irgendwie um Magie geht. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt allgemein als Referenzrahmen dazu sehen kann.
Ja doch, ich habe schon das Gefühl, dass sowas, dass das ganz viel, also wenn ich jetzt irgendwas vergleiche, würde ich da anfangen. Naja, ich finde jedenfalls so, wenn irgendwo Magie auftaucht, hat man oft so diesen Harry Potter-Vergleich oder so als Vergleichsebene. Und andere Formen von Magie finde ich im Moment, aber das ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung, seltener. Ich habe zum Beispiel eine Arthur-Sage.
Artus.
Warum sagt man Artus? Heißt der nicht König Arthur?
Nein, er ist König Artus, deshalb sagt man Artus.
Warum heißt der in meinem Kopf Arthur? Oh Gott, ich hasse meinen Kopf manchmal. Das ist König Artus und die Ritter der Tafelrunde?
Ja, König Artus und die Ritter der Tafelrunde, ja.
Auweia. Danke, Kopf. Danke, dass du dir das so gemerkt hast.
Ja, wahrscheinlich einen. Du hast es in sehr jungem Alter schon gehört und da kanntest du halt den Namen Arthur und deshalb war das halt klar, dass es dann Arthur ist.
Aber wie sinnlos auch, dass ich mir beides also er heißt in meinem Kopf Arthur, aber Artus Saga. Was soll denn das?
Das ist schön. Das finde ich gut.
Kann da nicht mal irgendwie so ein Logikprogramm in meinem Kopf durchgehen und so Widersprüche einfach mal hernehmen und sagen, so Leute, wir haben jetzt zwei Versionen, eine kann nicht stimmen.
Das ist ja jetzt gerade passiert.
Ja, es tut auch weh.
Du musst halt die beiden Sachen gleichzeitig aufrufen, damit der Konflikt überhaupt passieren kann.
Ja, okay, aber eigentlich wollte ich über Merlin reden.
Ja.
So der Zauberer meiner Jugend irgendwie gefühlt, den ich immer toll fand.
Mhm.
Und in der Saga ist es so, da geht es um Merlin und es ist in dem ganzen Buch nicht klar, ob der zaubern kann oder nicht.
Oh.
Also es ist irgendwie auf eine Art und Weise so gemacht, dass du bis zum Ende überlegst, kann er jetzt Magie wirken oder ist das irgendwie nur so, dass er den Menschen gut zuredet und durch seine Aura, also Aura nicht im Sinne von was Magischem, sondern sein Charisma dann Menschen bewegt und Sachen hinkriegt oder auch Glück hat, dass irgendwas passt.
Das finde ich mega geil.
Ich habe aber leider keine Ahnung, wie das Buch genau hieß.
Schade. Das finde ich richtig cool, so, und wenn das so ein bisschen offen bleibt, ob es jetzt so oder so ist.
Genau so. Und das ist halt bis zum Ende nicht klar geworden. Und das ist eine ganz andere Form von Magie letztlich. Er passt in dieses Mittelalter-Setting dann auch sehr gut rein. Und ich glaube, da hilft dann so Mainstream irgendwas auch immer gut, wenn man dann so geprimed ist auf, so funktioniert Magie, so funktioniert, keine Ahnung, Science-Fiction irgendwas oder so. Und dann kommt einer und guter Aufhänger, um über Science-Fiction zu reden. Apropos Science-Fiction.
Schön.
Und dann reden wir doch auch direkt über Star Trek und Star Wars.
Unbedingt.
Wenn wir schon dabei sind. Und da ist es eben so, dass wenn du Schießereien im Weltraum hast mit den Raumschiffen, das sind immer nicht Schießereien, ne? Weltraumschlacht, epischer eher so, Gefechte, wie auch immer, dann wird er ja mit irgendwelchen Phasern, Lasern oder was auch immer geschossen und dann macht es immer so Fiu, Fiu. Und in Star Wars klingen die TIE Fighter so, als würde irgendein LKW an dir vorbeifahren, wenn die da rumfliegen. Ich glaube, das ist sogar ein LKW-Sound, den sie aufgenommen haben dafür.
Du siehst mich gerade ein bisschen ratlos. Erzähl einfach weiter.
Ja, jetzt kann ich mich echt nicht rausreden, dass es auch Star Wars Bücher gibt, dass ich ja auch über Bücher hier rede indirekt, weil was dann andere, ich mach's doch hier heimlich zu einem Fernsehfilm, Serien-Podcast, in Firefly.
Bring doch einmal einen Gedanken zu Ende.
Mach ich ja gerade. Du hast mich jetzt unterbrochen. In Firefly ist es nämlich so, dass wenn du Szenen hast, wo du das Raumschiff von außen siehst, ist es still, weil du ja im Weltraum keine Luft hast, das heißt auch keinen Schall.
Mhm.
Und die brechen halt mit so einer gängigen Vorstellung, darauf wollte ich eigentlich hinaus. So die gängige Vorstellung von Science Fiction für mich in meiner Jugend war halt, wenn Raumschiffe rumfliegen und schießen, macht es Piu Piu. Und dann kam Firefly um die Ecke als Serie und du hörst nichts, wenn du das Raumschiff von außen siehst. Bestenfalls so eine musikalische Untermalung, damit es nicht ganz still ist.
Mhm.
Du kannst das Raumschiff eben nur hören, wenn du eine Innenszene hast, wenn du dann den Antrieb, wo man hörst.
Mhm.
Und darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, diesen Vorstellungsbruch. Ob er jetzt begründet ist, rational oder nicht, sei mal dahingestellt. Und so ähnlich war das mit diesem Merlin-Buch auch so, weil die Magie so ganz anders funktionierte. Mhm. Und normalerweise, wenn du Magie hast, passiert ja mehr damit. Irgendjemand hat eine spezielle Fähigkeit, kann Gedanken lesen, irgendwer kann fliegen oder so oder Feuerbälle schießen oder irgendwie so eine Kleinigkeit wenigstens. Und in dem Buch war halt, ja, eine Zauberer zentrale Figur, auch Hauptrolle meine ich.
Mhm.
Und es, ja, ging eigentlich schon um Magie und was der wirken kann. Und gleichzeitig war irgendwie gar keine Magie da. Und das ist dann so, bricht mit den Vorstellungen und dann macht es so ein Buch erst richtig gut.
Mhm.
Ich glaube, das Buch fand ich auch so gut, weil ich irgendwie so eine, ja, Feuerball geprägte Vorstellung von Magie hatte, so vom Lesen. Und das fehlte dann alles und gleichzeitig war es irgendwie doch magisch.
Mhm. Ich glaube, ich mag es eigentlich am liebsten, wenn Magie so in der Form ist, dass man das, also dass man dafür irgendwie schon eine Begabung haben muss, aber dass man vieles halt lernen kann und lernen muss. Also nicht so alles von vornherein kann, sondern das irgendwie so lernen muss. Aber wenn es halt auch nicht so funktioniert, dass du irgendwie bestimmte Sprüche sagen musst, sondern halt mehr so, dass du dich auf bestimmte Sachen, auf die und die Art konzentrieren musst oder so.
Mhm.
Ich glaube, das gefällt mir eigentlich am besten. Und so ist es ein bisschen in dem Buch.
Gefällt es dir schon immer so am besten oder bist du gerade von diesem Buch geprägt?
Nee, ich denke gerade auch an andere Bücher, in denen das auch so ist. Und ein Buch, was mich richtig, also ich glaube, das habe ich letztes Jahr gelesen und war da eins meiner liebsten Bücher aus dem Jahr. Das ist, Gott, jetzt habe ich leider die Autorin vergessen und auch den genauen Titel. Also das heißt irgendwie Miss Moons höchstgeheimer Club für irgendwas mit, also höchstgeheimer Club für irgendwas mit Hexen. Ich glaube für minderjährige Hexen oder ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so. Und da war es halt auch so, dass es quasi so ein, ja, das, aber da hat es noch ein bisschen anders funktioniert, weil man da quasi auch seine Magie loswerden muss oder also in Form von, da hat sich quasi was aufgestaut und wenn du halt nicht oft genug Magie gewirkt hast, dann würde was Schlimmes passieren, deshalb musst du das zwischendurch auch immer machen und dann, was ich da irgendwie so cool fand, war, dass die Protagonistin dann irgendwie ganz oft so mit ihren Fingern so rumgespielt hat und dann so die Magie in der Luft quasi mit der irgendwie gespielt hat, das fand ich auch ganz cool. Aber nee, ich würde nicht sagen, dass ich von diesem Buch jetzt gerade geprägt bin, dass ich das so gut finde, sondern mehr so allgemein, glaube ich. Also ich bin natürlich auch aufgewachsen mit irgendwelchen Zaubersprüchen, die gesagt werden und dann passiert irgendwie was. Aber irgendwann hat mal, boah, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendwann hat irgendwer mal zu mir gesagt, wenn es Magie gäbe, die auf diese Weise funktioniert, dass man was sagt und dann passiert irgendwas, dann wäre ich davon überzeugt, dass wir tatsächlich uns in einem Computerspiel befinden und es nicht die Realität ist, sozusagen. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen geprägt, so dieses, ja, warum sollte, wenn ich das eine Wort so sage, irgendwie finde ich es besser, wenn es nicht um das geht, was ich sage, sondern um die Intention dahinter.
Mhm. Ja, wenn man das jetzt so durchdenkt, warum sollte Schall, der von den Stimmbändern erzeugt wird, ja, macht Sinn oder ergibt Sinn. Zu welcher Fraktion gehörst du? Kann man deiner Meinung nach sagen, es macht Sinn oder ist es verboten, weil es aus It Makes Sense kommt?
Das ist nicht verboten, wenn man den Duden fragt.
Mhm.
Und insofern sehe ich keine Grundlage zu sagen, das ist verboten. Ich hatte eine Zeit, in der ich versucht habe, mir das abzugewöhnen, zu sagen, es macht Sinn. Inzwischen sage ich es, glaube ich, nicht mehr so oft. Also ich glaube, inzwischen habe ich mir tatsächlich, es ergibt Sinn, angewöhnt. Aber mittlerweile finde ich es eigentlich gar nicht mehr schlimm, wenn man es macht Sinn sagt.
Krass, dass du jetzt aus dem Stegreif wusstest, dass es im Duden so steht.
Ja, ich habe das irgendwann mal nachgeguckt, glaube ich. Also, weil das halt immer wieder auch so eine Diskussion ist, gerade unter, ja, weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, irgendwie so Abiturienten oder so haben oft das Gefühl, sie müssten jetzt Leute dafür maßregeln, wenn die das sagen. Also die so gerade das Gefühl haben, so und jetzt bin ich hier gebildet und habe voll Ahnung, die jetzt irgendwie gerade mit einem Studium angefangen haben oder so, dass die dann sozusagen Leute dafür maßregeln, wenn sie es macht Sinn sagen. Und dann habe ich mal nachgeguckt, was der Duden dazu sagt. Und der sagt halt, wenn ich das richtig im Kopf habe, sagt der halt, es ist auch okay, es macht Sinn zu sagen. Und dann habe ich das sozusagen immer für mich im Hinterkopf, wenn da jemanden dafür ausschimpft, das gesagt zu haben.
Mhm. Ist lustig. Bei uns war es auch zu, in der 11. Klasse war das bei uns Thema.
Ich glaube, bei mir war es auch so in dem Alter.
Also erfahrungsbasiert muss ich dir zustimmen, dass es irgendwie so in der Abi-Zeit der Fall war, aber ja.
Und ich meine, wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der irgendwie tatsächlich Linguistik studiert oder so, der würde dir halt sagen, naja, Sprache entwickelt sich halt. Und das hat sich jetzt halt so ergeben, dass es üblich ist, das so zu sagen. Und insofern gibt es auch gar nichts dran zu kritisieren.
Da würde ich mich voll anschließen. Ich finde es auch immer lustig, dass das Wort Gästin, was so verpönt ist, als neues Gendersprech oder sowas, eigentlich ein sehr altes Wort ist, das es schon sehr lange gibt und dass es deutlich älter ist als viele andere Regeln, die wir haben. Zum Beispiel älter als die neue deutsche Rechtschreibung.
Ja, deutlich älter.
Ja, es war gerade das beste sprachliche Merkmal, was mir einfiel, was ich halbwegs quantifizieren konnte, wann es war.
Mhm.
Ich wüsste jetzt nicht, was es noch so für Einbrüche gibt in der deutschen Sprache, die man festhalten könnte.
Ja, man könnte jetzt über bestimmte Lehnwörter aus bestimmten anderen Sprachen denken. Also das Wort Gästin gibt es halt schon viel länger in der deutschen Sprache als das Wort Handy.
Beispiel, ja.
Ich muss aber gestehen, dass ich über das Wort Gästin auch immer noch ein bisschen stolpere, weil für mich eigentlich Gast immer geschlechtsneutral war. Und dann haben irgendwelche Podcasts angefangen, über Gästinnen zu sprechen. Und erst da habe ich verstanden, dass es dieses Wort gibt und dass ich eigentlich nie ein Gast irgendwo bin, sondern immer eine Gästin irgendwo bin. Und also ich bin da einfach so drüber gestolpert, weil ich das aus meinem Sprachgebrauch so nicht kannte, auch wenn es das Wort in der deutschen Sprache schon sehr lange gibt.
Mhm. Ja, insofern wurde es jetzt wiederentdeckt.
Ja.
Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Jetzt haben wir so viele Bücher so hoch gelobt.
Mhm.
Welches schreckliche Buch hast du in letzter Zeit gelesen?
Also schrecklich würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte in letzter Zeit tatsächlich ein Buch, was mir nicht gefallen hat und was ich wirklich sogar abgebrochen habe. Das heißt jetzt nicht, dass es ein schlechtes Buch ist, sondern nur, dass es für mich persönlich nicht das richtige Buch war.
Ja, warte, bevor du jetzt erzählst, welches Buch, den nächsten Cliffhanger hier einbauen. Was führt bei dir dazu, dass du ein Buch abbrichst?
Also ich breche super selten Bücher ab, ehrlich gesagt. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin von dem Buch eigentlich nur genervt, mich interessiert eigentlich gar nicht mehr, wie es weitergeht und oder... Also es kann sein, also eigentlich muss es sein, dass mich entweder die Geschichte so gar nicht catcht, sodass es mich wirklich, als ich einfach so denke, ja, ist mir einfach völlig egal. Und das passiert ziemlich selten, weil ich doch eher ein neugieriger Mensch bin eigentlich. Und oder dass ich die Sprache irgendwie ganz furchtbar finde und irgendwie davon einfach nur genervt bin. Das sind so, ja, also ich habe eigentlich für mich so ein bisschen, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich Bücher schneller abbrechen will, als ich das so tue, also mich weniger durch Bücher durchquälen. Ich habe jetzt auch neulich ein Buch gelesen, wo ich eigentlich zwischendrin so gedacht habe, boah, irgendwie ist es nicht so meins. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber es sind irgendwie auch nur noch 100 Seiten und dann kannst du es jetzt auch zu Ende lesen.
Mhm.
Ist jetzt auch nicht schlimm, dass ich es zu Ende gelesen habe. Jetzt weiß ich zumindest, dass es insgesamt halt nicht so meins war. Aber eigentlich denke ich so, wir haben alle gar nicht so viel Zeit und eigentlich ist die Zeit zu schade, um sie an Bücher zu verschwenden, auf die man eigentlich gar keine Lust hat.
Ja, wenn man halt im Gegenzug nicht das Gefühl hat, dass man so ein Buch beenden will. Also es gibt ja so ein Bedürfnis nach, im Englischen heißt es so schön Closure. So Abgeschlossenheit, dass man das irgendwie, wenn man es begonnen hat und je mehr Zeit man auch schon reingesteckt hat, umso verlorener fühlt sich ja die Zeit an, wenn man es dann nicht zu Ende liest. Also wenn ich irgendwie schon 70% gelesen habe, würde ich natürlich stark damit hadern, das jetzt doch noch in die Ecke zu kloppen.
Ja, aber das ist ja eine ganz klassische Sunken-Cost-Fallacy. Also, ja. Wenn ich die Zeit eh schon reingesteckt habe, die bekomme ich nicht zurück, ob ich es jetzt weiterlese oder nicht.
Ja, die Frage ist ja nicht, was hast du an Kosten versenkt, sondern was kriegst du jetzt noch raus, wenn du es beendest?
Ja, aber
was?
Wenn dir das Buch keinen Spaß macht, dann kriegst du ja auch nichts raus, wenn du es beendest. Außer das Gefühl, hey, ich habe ein Buch beendet.
Ja, das, aber vielleicht auch so ein bisschen Durchhaltevermögen. Vielleicht kann man es auch dann erst abschließend bewerten.
Ja. Ja, ich hatte neulich auch ein Buch, bei dem ich zwischendrin sehr stark überlegt habe, es abzubrechen, weil es mir zwischendrin zu brutal wurde und ich so gedacht habe, boah, es geht irgendwie in eine Richtung, in die, also ich habe mir eine andere Richtung für das Buch quasi gewünscht. Und dann war ich aber doch so neugierig, dass ich wissen wollte, wie es weitergeht. Dann habe ich erst gegoogelt, ob ich irgendwo das Ende sozusagen, also ob ich irgendwo finde im Internet, wie das Buch endet. Aber war nicht bekannt genug, dass es dazu einen Wikipedia-Artikel gegeben hätte oder so. Und dann habe ich beschlossen, dass ich es doch weiterlese und das war auch gut, denn es wurde noch richtig gut, finde ich. Das war übrigens, falls es irgendwen interessiert, das dunkle Schweigen der Mädchen. Leider weiß ich nicht mehr, von wem das Buch ist. Warte, kann ich nachgucken. Ich habe hier mein Bücherjournal liegen.
Aber das ist auch so ein Titel, der einfach das Buch schon gut verkauft, ne?
Ja, und um das Buch jetzt, also ganz kurz hier so noch eine Buchempfehlung quasi reingesneakt, das ist ein bisschen eine Mischung aus, warte, was wollte ich sagen? Eine Mischung aus Report der Markt, also von Margaret Atwood.
Oder
und
Handmaid's Tale.
Genau, Handmaid's Tale, genau, ja, genau. Das ist von Kim Liggett übrigens, das dunkle Schweigen der Mädchen. Und ist halt, also wie man jetzt an dem Vergleich mit Handmaid's Tale und Herr der Fliegen schon gemerkt hat, das ist eine Dystopie. Und ja, das hätte ich fast abgebrochen, weil es zwischendurch ein bisschen anstrengend zu lesen war und irgendwie zwischendurch auch sehr brutal. Aber es wird richtig gut, also das kann man ruhig auch lesen, wenn man sich darauf einlassen kann, dass es ein bisschen zwischendurch ein bisschen anstrengender wird.
Jetzt wollte ich eigentlich wissen, welches Buch du doof findest.
Ja.
Und du
soll ich da jetzt hinkommen?
Du sneakst hier weitere Buchempfehlungen rein, gut.
Ja, jetzt erzähle ich, welches Buch ich tatsächlich abgebrochen habe. Ja, da hast du mich ja gerade von abgelenkt, indem du erst noch Zwischenfragen gestellt hast. Also gar nicht meine Schuld.
Ich würde ja nie Exkurse machen und irgendwie auf drei Umwegen zum Punkt kommen, zu dem ich will. Nie.
Nee, niemals, niemals. Okay, das Buch, was ich abgebrochen habe, es hat irgendwie, glaube ich, so 300 Seiten und ich habe es ungefähr auf Seite 130 oder so abgebrochen.
Das ist ja schon eigentlich die Hälfte.
Nee, es ist ungefähr ein Drittel. Obwohl doch, es ist zwischen einem Drittel und der Hälfte. Ja, du hast recht. Ja, und zwar heißt es Der Club der Bücherfeen von Thomas Montasser. Und grundsätzlich finde ich es immer total, eigentlich von der Idee her immer schön, wenn es in Büchern um Bücher geht. Das birgt aber auch die Gefahr, dass die Autoren dann vor allem irgendwelche Bücher reinnehmen oder über irgendwelche Bücher schreiben, die sie besonders toll fanden. Und ganz oft sind das halt Bücher, die ich gar nicht kenne oder mit denen ich nichts anfangen kann, weil sie dann irgendwie irgendwelche, ja, Klassiker, die aber nicht so bekannt sind, dass man sie in der Schule gelesen hätte oder so, da erwähnen. Und naja, das war in diesem Buch leider auch so. Also ganz kurz, die Geschichte ist so ein bisschen, es geht um einen Paketboten und der Paketbote entdeckt quasi seine Liebe zu Büchern. Und zwar darüber, dass er, also er liefert halt immer Pakete aus und eine Person bestellt halt dauernd irgendwelche Bücher. Und er verknallt sich unbekannterweise in diese Person, die er noch nie gesehen hat. Und zwar, und das, also das hat mich eigentlich von Anfang an genervt, aber ich habe dann erstmal gedacht, okay, lese ich trotzdem mal weiter. Er findet die Person plötzlich wahnsinnig interessant, weil er ihr, also weil sie Unterwäsche bestellt hat von irgendeiner krassen Marke und er dann so Fantasien davon hat, wie sie irgendwie diese Unterwäsche trägt, stellt sich raus, die Unterwäsche hat sie nur für ihre Nachbarin angenommen, das war gar nicht für sie. Die Nachbarin hat das halt zu ihr bestellt, weil sie die Nachbarin in Urlaub war, damit sie halt das Paket direkt bekommt. Und aber also das ist sozusagen, das ist der Aufhänger. Er denkt dann auch, das wäre irgendwie eine junge Frau und es ist aber eigentlich eine sehr alte Frau. Und aber die liest ganz viel und er will dann quasi über Bücher irgendwie mit ihr in Kontakt kommen und fängt dann halt auch an, sich irgendwelche Bücher anzugucken und dann entdeckt er halt irgendwie die Freuden des Lesens. So. ich bin nicht bis dahin gekommen, wo er sie dann tatsächlich trifft, weil es die ganze Zeit immer so ein knapp verpasst irgendwie ist. Und es hat mich einfach nur genervt, weil ich fand auch, wie da quasi, also es war halt so beschrieben, als hätte man als Paketbote dauernd die ganze Zeit ganz viel Freizeit und könnte irgendwie während des eigentlichen Ausfahrens zwischendrin mal ein bisschen Päuschen machen, um ein bisschen zu lesen. Dann nimmt er auch noch irgendeinen Hund bei sich auf, den er dann im Lieferwagen mitnimmt. Und ich fand es irgendwie völlig absurd. Also ich finde es nicht schlimm, wenn Bücher irgendwie zwischendurch ein bisschen unrealistisch sind. Ich lese ja auch Fantasy, aber wenn ein Buch eigentlich behauptet, realistisch zu sein und dann solche Sachen macht, dann nervt es mich irgendwie.
Ja, also zu der Geschichte mit dem Hund, der da mitfährt, das ist meinen Nachbarn tatsächlich mal passiert. Da ist deren Katze mit in irgend so ein Paketauto gesprungen und dann mit dem Postboten chillig in die nächste Stadt gefahren. Ich glaube, der hat es dann irgendwie mitbekommen und das Vieh wieder, Vieh sage ich schon, die Katze wieder zurückgebracht. In den richtigen Ort zumindest, dass die sich da so ein bisschen zurechtfindet.
Das ist ja nett.
Aber dass Tiere tatsächlich und gerade so Katzen mal in so einen Wagen mit reinhüpfen und dann so mitfahren heimlich, das kann schon passieren.
Ja, war jetzt ein anderer Fall, weil er ist nicht heimlich mitgefahren, sondern er hat halt diesen Hund gefunden und den dann mitgenommen und den dann aber halt auch täglich mitgenommen. So, also nicht nur so, der ist mir in den Lieferwagen gesprungen und jetzt ist er halt da, sondern ja.
Ja, okay.
Und dann halt auch die Art, wie es dann irgendwie, wie dann mit den Büchern umgegangen worden ist, das waren dann irgendwie, ich hatte so das Gefühl, der Autor wollte einfach all seine Lieblingsbücher da so drin unterbringen und dann stehen da einfach so teilweise irgendwelche Blockzitate aus den Büchern und...
Waren das denn wirklich echte Bücher?
Ja, das waren echte Bücher.
Also man könnte ja so eine Geschichte auch erzählen und diese Bücher alle erfinden.
Ja, aber warum sollte man das tun?
Um eine schöne Geschichte zu erzählen, wo die Bücher dann auch passend zur Geschichte halt letztlich erfunden werden.
Ja, so war es halt leider nicht. Es waren einfach irgendwelche Bücher. Ich fand das auch nicht besonders passend an den meisten Stellen und ich fand auch die Charaktere, die beschrieben worden sind, waren so auch irgendwie was sehr wechselhaft, was deren Charakter so ein bisschen ist. Also auch so eine Buchhändlerin, die dann erst irgendwie total nett war und dann aber doch irgendwie super hochnäsig oder so. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie einfach nicht mit der Geschichte und mit den Leuten warm geworden und dann war ich so an dem Punkt, wo ich gedacht habe, boah, ich glaube, ich will es abbrechen und dann habe ich nochmal ein paar Rezensionen zu dem Buch gegoogelt und da festgestellt, dass es offenbar auch nicht besser wird. Und dass also zumindest einige meine Kritikpunkte geteilt haben. Es gibt auch wirklich begeisterte Stimmen zu diesem Buch, aber die waren halt auch vom Anfang schon begeistert und fanden irgendwie die ganze Prämisse irgendwie cool.
Mhm.
Und dann habe ich da halt für mich entschieden, okay, das Buch und ich, wir werden keine Freunde, auch wenn es sehr schön aussieht, weil man hat halt auf dem Cover hat man halt so ein Bücherregal und dann so eine Person, die mit einem Buch auf dem Sofa liegt und so, das mag ich eigentlich schon, aber die Geschichte drin war nicht für mich.
Mhm.
Auch die Sprache hat mir nicht gefallen tatsächlich.
Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, machen wir für das Buch den Deckel drauf, weil, warum sollten wir jetzt noch ewig lange über ein schlechtes Buch reden?
Richtig.
Oder, nee, sagen wir so, es muss ja nicht schlecht sein. Ein Buch, was dir nicht gefallen hat, was du jetzt nicht weiterempfehlen würdest.
Genau.
Wie gesagt, oder, ne, also, das heißt, wie gesagt, wie du gesagt hast, es gibt auch Leute, denen es gefallen hat.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das Schöne beim Lesen, dass es total subjektiv ist.
Mhm. Also kein unbedingt in jeglicher Hinsicht schlechtes Buch, sondern in unserem
Aber
Sinne
Aber von
hier.
Mir keine Empfehlung.
Ja. Jetzt muss man es eigentlich mal lesen, um zu gucken, ob der Buchgeschmack mit deinem so matcht. Dann weiß man, wie man in Zukunft mit Empfehlungen von dir umgehen kann.
Ja, aber dazu würde ich eigentlich empfehlen, vielleicht Bücher zu lesen, von denen ich gesagt habe, die sind gut, um festzustellen, ob man die auch gut findet. Das ist, glaube ich, der lohnenswertere Weg. Dann sieht man ja auch so ein bisschen, ob der Geschmack zumindest in der Richtung matcht. Klar, um zu wissen, ob man von Büchern, die ich nicht gut fand, ob man von denen auch selber Abstand halten will, müsste man jetzt eins, was ich nicht gut finde, auch einmal lesen, um sich da selber ein Bild zu machen. Ja, da hast du recht.
Ja, in beide Richtungen, finde ich. Naja, Haken hinter und Haken hinter diese Folge. Das sollen ja.
Jetzt hören wir hier so ein bisschen negativ auf, aber das ist okay, oder? Wir waren positiv genug die Folge über.
Oh, ich finde das gar nicht so negativ.
Okay.
Ich finde es manchmal auch sehr erhaben ist das falsche Wort. Ergiebig.
Erhellend vielleicht?
Erhellend, ergiebig. Sich ein bisschen über Sachen, die einem nicht so gefallen haben, lustig zu machen. Nicht, um die Person, die das Werk geschaffen hat, abzuwerten oder so, sondern einfach, manchmal muss auch so ein bisschen Frust raus, wenn man zu viel sunken Cost in das Buch gesteckt hat oder man Sachen auch einfach doof findet. Das muss auch mal möglich sein, das zu sagen. Und wir haben ja jetzt nicht Trübsal geblasen. Es ist ja keine Trauerstunde hier geworden, nur weil du in ein Buch reingelesen hast, was du nicht beenden wolltest.
Das stimmt.
Insofern lasst euren Frust mit 5 Sternen raus und so. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr Fragen und Kommentare habt, meldet euch gerne bei uns. Wie das geht, steht in den Shownotes. Und vor allem abonniert den Podcast gerne oder abonniert ihn heimlich auf den Handys eurer Mitmenschen, damit sie uns auch hören.
Und erzählt gerne anderen Leuten von unserem Podcast. Das würde uns auch freuen.
Das ist viel besser.
Das ist noch besser, als es heimlich auf anderer Leute Geräte zu abonnieren, würde ich sagen.
Nee, das ist nach wie vor eine schlechte Idee. Lass das. Geht nicht heimlich an die Geräte von anderen.
Lieber ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Das hilft uns am meisten, würde ich sagen.
Ja, oder setzt euch mit jemandem zusammen aufs Sofa und hört uns. Das wäre auch lustig.
Ja, das fände ich auch cool.
Dann kann man schimpfen über unsere Abschweifungen, sich freuen.
Wer weiß,
wenn
vielleicht mag man ja auch unsere Abschweifungen.
Sich freuen, wenn wir gute Empfehlungen hier raushauen. Und sowieso freuen, dass mal wieder eine neue Folge draußen war, wie diese hier. In diesem Sinne, ciao und bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.